Bevor ich anfange, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe mit der ESA eigentlich nichts zu tun. Die bezahlen mich auch nicht, dass ich ja diesen Vortrag halte. Und ich bin als Privatperson da interessierter Bürger, genau wie ihr. Das muss ich schon mal weg haben. Wenn wir über freie Daten und Datenspuren aus dem All reden, müssen wir das vielleicht erstmal definieren. Was sind eigentlich Daten? Durch Beobachtungen, Messungen, statistische Erhebungen gewonnene Zahlenwerte auf Beobachtungen, Messungen, statistische Erhebungen beruhende Angaben und formulierbare Befunde. In unserem Fall aus dem All. Wie können wir also Beobachtungen, Messungen machen? Also wir sind ja von Haus aus mit ein paar Sensoren ausgestattet, um solche Beobachtungen, Messungen durchzuführen. Im einfachsten Fall mit den Augen. Wir können uns also hinstellen, nach oben schauen und die Daten oder die Informationen, die aus dem All zu uns kommen, mit unseren Sensoren, den Augen auswerten und dann eben auch wirklich in Daten verwandeln. Da kann man schon recht viel erkennen, wenn man jetzt so mit bloßem Auge am Nachthimmel schaut, also normale Sterne bis hin zu einzelnen Planeten, die man sieht. Und dann gibt es noch andere Phänomene, zum Beispiel eine Sonnenfinsternis. Das ist aber schon ein bisschen gefährlich, da mit dem bloßen Auge hinzuschauen. Und da gibt es entsprechende Hilfsmittel und das ist eigentlich eine Warnung, die ich wahrscheinlich in meinem Leben bisher am häufigsten gehört habe. Ja, nie direkt in die Sonne schauen. Und wenn solche Ereignisse anstehen, dann hört man das immer wieder. Mich wundert es dann halt, dass man bei der Sonnenfinsternis dieses Jahr solche Bilder sieht. Aber gut, das bringt uns eben dann dazu, dass wir mit dem Auge dann irgendwann an unsere Grenzen stoßen und Hilfsmittel brauchen, um diese Beobachtung und die Messungen durchzuführen. Solche Hilfsmittel, wenn wir jetzt erstmal weiter in den optischen Bereich gehen, können zum Beispiel Teleskope sein. Hier gibt es in verschiedensten Größen. Das ist dann eher was für ein Hobbybedarf. Man kann aber auch damit schon relativ interessante Untersuchungen machen. Nicht nur, dass man jetzt mit einer entsprechenden Kamera noch Fotos von den Objekten machen kann, die man sich anschaut, sondern entsprechend auch Datenspuren finden, die man jetzt so nicht erwartet hätte. Zum Beispiel, wenn man sich einen Stern anschaut über längere Zeit und eigentlich tolle Fotos machen will, und dann schiebt sich dort so ein Exoplanet in sein Bild und versaut eigentlich das ganze Bild. Hier hat man also nichts anderes gemacht, als die Intensität des Sterns über eine längere Zeit beobachtet. Das funktioniert teilweise auch mit solchen Mikroskopen, die man hier auf Mikroskopen, Teleskopen, die man hier auf dem Bild sieht. Und wenn sich ein Planet in dem fremden Sternensystem vor den Stern schiebt, wird er dunkler. Und das kann man messen und entsprechend damit zumindest ein Indiz finden, dass sich dort eventuell ein Exoplanet befindet. Die gibt es dann auch etwas größer, die Teleskope, und auch sehr groß. Die heißen dann auch tatsächlich so. Das hier ist das Very Large Telescope. Gehört zum European South Observatorium in Chile. Was man hier sieht, ist ein Laserstrahl, der in die Atmosphäre geschossen wird, um dort einen Referenzstern zu erzeugen, was notwendig macht, um eben diese Limitierung, dass wir hier auf der Erde sind und eigentlich ganz weit entfernte Objekte durch unsere Atmosphäre beobachten, zu kompensieren. Weil ihr kennt das alle, wenn ihr heißen Asphalt gesehen habt, dort so leicht drüber schaut, verwirbelt sich die Luft und erzeugt eine Verzerrung in dem optischen Bild. Und indem man quasi einen Referenzstern in der Atmosphäre erzeugt, kann man diesen Effekt dann wieder kompensieren bis zu einem gewissen Grad. Gibt es dann auch noch extrem groß, und die heißen dann tatsächlich auch wieder so, das ist das European Extreme Large Telescope. Das befindet sich seit Anfang des Jahres im Bau, auch in Chile. Und wie gesagt, jetzt hier ist noch nicht fertig, das ist nur eine Computeranimation. Und dann gibt es aber auch noch andere Messsysteme. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über optische Signale gesprochen. Man kann das natürlich auch in anderen Bereichen, oder die Informationen in anderen Bereichen suchen, zum Beispiel mit Radioteleskopen. Man hat also stellare Objekte, die nicht nur im optischen Bereich strahlen, sondern eben auch in Radiofrequenzen. Quasare oder Pulsare zum Beispiel. Und dazu brauchen wir dann entsprechend andere Messmittel. Die können teilweise auch sehr interessant aussehen. Das ist ein Neutrino-Detektor von innen, wo auch gerade noch nicht mit Wasser gefüllt ist. Das sind unterirdische riesige Kammern, wie man hier sieht, mit vielen kleinen Detektoren. Die werden dann mit Wasser gefüllt, weil Neutrinos eben eigentlich keine Wechselwirkung mit Materie haben. Und um die trotzdem zu detektieren, brauchen wir eben relativ großes Volumen. Und um die von sonstiger Strahlung zu schützen, positioniert man die meistens dann unter der Erde. Ist also relativ interessant, was dann so an Informationen, ich meine, die Sonne allein, die erzeugt etwa 65 Milliarden Neutrinos pro Sekunde, pro Quadratzentimeter, die uns gerade durchschießen. Und wir brauchen trotzdem solche riesige Messautomaten, um die zu detektieren zu können, damit Messungen durchzuführen. Das sind also im Endeffekt auch Signale, die wir in solchen Detektoren in Daten verwandeln, bei uns auf der Erde. Die können auch noch ein bisschen größer werden, diese Detektoren, Messgeräte. Das ist ein Messsystem, also eigentlich ist es ein riesiges Interferometer, um Gravitationswellen zu messen, auch zu detektieren. Dieses Jahr wurde der Physiknobelpreis an die Kollegen vergeben, die ersten Gravitationswellen bestätigt gemessen haben. Vor kurzem gab es wieder eine erfolgreiche Messung, das war, glaube ich, insgesamt jetzt die fünfte. Dort sind zwei Neutronensterne kollidiert und haben wieder so ein Event ausgelöst, was gemessen werden konnte. Und ja, man sieht also, wir haben relativ viele verschiedene Signale und wir brauchen für verschiedene Signale irgendwie unterschiedliche Messsysteme. Aber irgendwie haben wir doch eins vergessen, weil wir können, wenn wir nach oben schauen und die ganzen Messgeräte nach oben ausrichten, alles wunderbar messen und die Daten erzeugen, aber das Wichtigste fehlt. Wir können unsere Erde jetzt so in dem Bereich einfach nicht messen mit diesen ganzen Geräten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gucken wir nicht nach oben, gucken wir nach unten, aber dann ist natürlich der Bereich, den wir messen können, erstmal sehr lokal begrenzt. Uns fällt schwer, große Zusammenhänge zu erkennen, wenn man eben nur mit einer kleinen lokalen Auflösung arbeiten kann. Was macht man da also? Wir könnten unsere Position als Beobachter einfach verlagern. Wir könnten weiter weggehen. Je weiter wir von dem System weg sind, das, was wir beobachten wollen, desto besser können wir eigentlich die Zusammenhänge, die komplexeren Zusammenhänge vom größeren System erkennen und auch messen und dann Daten verwandeln. Und das macht man halt am besten mit Satelliten. Und das ESA-Copernicus-Programm, das ist eigentlich das Erdobservationsprogramm der ESA, besteht jetzt nicht nur, also sind verschiedene Missionen, die dort ineinander spielen. Wir wollen uns jetzt hier in dem Vortrag auf die Sentinel-Satelliten konzentrieren. Das ist eine Reihe von genau dafür konzipierten Satelliten, die sich teilweise schon in der Umlaufbahn befinden, teilweise aber erst noch dorthin gelangen müssen. Es sind insgesamt sieben verschiedene Typen und ja, wir schauen uns jetzt im Folgenden die einzelnen Typen an, was die für Instrumente haben, bei den Satelliten, die sich quasi schon in der Umlaufbahn befinden und entsprechende Daten liefern. Gucken wir uns ein paar Beispiele an und werden dann im Anschluss noch eine kleine Demo machen, um zu schauen, ja, wie können wir dann mit den Daten umgehen, weil diese gesamten Daten, die in diesem Programm entstehen, sind frei zugänglich, die kann sich jeder zu Hause runterladen, damit arbeiten. Aber man muss natürlich wissen, wie man an die Daten rankommt und ja, wie man die verstehen muss. Und dazu soll es heute zumindest einen kleinen Einblick geben. Okay, fangen wir an. Sentinel-1 ist ein Satellitenpaar A und B. Die befinden sich alle beide schon im sonnensynchronen Orbit, um 180 Grad verdreht. Also versetzt, bedeutet also, während der eine am Nordpol ist, ist der andere gerade am Südpol und die bewegen sich um die Erde herum, während sich die Erde unten drunter wegdreht, um die gesamte Erdoberfläche zu scannen. Einmal alle 6 Tage wird der gleiche Punkt auf der Erde, also alle 6 Tage wird der gleiche Punkt auf der Erde gescannt, wenn beide Satelliten arbeiten. So haben wir schon mal eine relativ hohe temporale Auflösung. Also wir können alle 6 Tage einen neuen Datensatz erfassen von einem bestimmten Punkt. Schon mal ziemlich gut. Das Messgerät, was sich auf dem Satelliten befindet, ist ein Synthetic Aperture Radar. Das arbeitet im 5,405 GHz Bereich und je nachdem, in welchem Modus es arbeitet, hat es eine verschiedene örtliche Auflösung. Also bis runter zu 5x5 Metern. Das ist eigentlich gerade mit der temporalen Auflösung noch dazu schon ziemlich gut und gab es halt bisher vorher noch nicht. Okay, wozu kann man jetzt dieses Messgerät einsetzen? Ja, man kann zum Beispiel die Eisbewegung sehr gut beobachten, Landverformung, dadurch, dass mit diesem Radarsystem Interferometrie möglich ist, können wir Landverformung ziemlich genau bestimmen. Die Ozeanbewegungen, Wellen und Strömungen können ermittelt werden. Die Verformung nach Erdbeben, beziehungsweise auch wo der tatsächliche Ursprungspunkt lag. Man kann Flutkarten erstellen und zum Beispiel auch nach Tankerunglücken den Ölteppich, der sich eventuell bildet, verfolgen und wie er sich entwickelt, wie man ihn dann quasi beseitigen kann. Okay, schauen wir uns mal Beispiele an. Ach doch, das sieht man ganz gut. Das ist also ein Interferogramm aus zwei Aufnahmen von diesem Satelliten vom Larsen Schelfeis. Davon habt ihr vielleicht gehört, da hat sich dieses Jahr ein großes Stück abgespalten, wo nicht so richtig klar war, was damit jetzt passiert. Hier sieht man das in einem relativ frühen Stadium. Man sieht also diese Spannungsmuster und kann dort schon erkennen, dass dort ein Riss sein muss, weil es einen Unterschied in diesen Mustern gibt. Und kann den mit dieser Interferometrie viel besser beobachten, als wenn man jetzt nur auf Bilder schaut. Also auf optische Bilder im sichtbaren Bereich. Das macht es also möglich, mit einer Auflösung von 6 Tagen dort das zu beobachten. Und das wurde auch gemacht. Und man sieht jetzt hier eine Kombination aus verschiedenen Messungen, um herauszufinden oder zu beobachten, wie sich dieser Eisberg verhält. Und es war am Anfang recht unspektakulär, also mal ein bisschen wieder zurück an das Schelfeis geschwappt. Und in letzter Zeit, also wir sind jetzt hier bei Oktober, September 2017, driftet er stark von dem Schelfeis weg. Das ist eigentlich ziemlich schlecht. Und man hat jetzt mit diesen Satelliten die Möglichkeit, das relativ gut und präzise zu beobachten und zu messen. Ein anderes Beispiel, was die Verformung der Oberfläche oder ja doch die Verformung der Oberfläche zeigt, ist ein Erdrutsch in Mocoa. Hier sieht man also die Bereiche, die rot markiert sind, eine starke Bewegung, da hat eine starke Massenbewegung stattgefunden und die bläulich sind eher wenig. Und das ist natürlich wichtig, wenn jetzt irgendwo eine Katastrophe oder ein Desaster passiert, überhaupt einschätzen zu können, was ist dann alles betroffen. Man kann natürlich mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber über das Gebiet fliegen, aber das dann sofort in Kartendaten zu verwandeln, ist immer recht schwierig. Mit solchen Satelliten hat man halt eine Möglichkeit, das auch über längeren Zeitraum zu beobachten und entsprechend Veränderungen dort festzustellen. Das ist ein Beispiel für eine Flutkarte oder für ein Flutgebiet in Myanmar. Da gab es also eine Flut und das, was hier rot markiert ist, das sind die ganzen betroffenen Bereiche. Und man sieht also und kann daran ableiten, in welchen Orten jetzt oder wo man besonders Hilfe leisten muss und welche Regionen eigentlich überhaupt betroffen sind. Die ganzen Beispiele, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, das waren quasi Aufnahmen vor und nach dem Desaster. Und es ist natürlich die Frage, gut, das hilft uns, das Ganze zu untersuchen, aber so richtig schützen können wir uns davor nicht. Und es gab dieses Jahr, ich glaube, 20. Mai, einen Erdrutsch auf Kalifornias Highway 1. Und was man dort jetzt gemacht hat, um mehr Informationen aus quasi diesem Ereignis herauszuziehen, ist, sich die ganze Bewegung der Masse oder ja, doch der ganzen Umgebung, der Oberflächenbewegung, sich in einem längeren Zeitraum davor anzuschauen, weil wir haben jetzt etwa 2 Jahre an Daten, die wir dort auswerten können, und man hat festgestellt, auch bevor dieser Erdrutsch dort stattgefunden hat, hat sich die Masse im Vergleich zu dem, was ringsherum passiert ist, wesentlich stärker bewegt, und man könnte daran jetzt quasi eine Warnung ableiten, beziehungsweise jemanden hinschicken, der sich das genauer untersucht. Das ist natürlich jetzt für diesen Einzelfall auch schon zu spät gewesen, aber das daran kann man jetzt neue Mittel ableiten, um quasi eine Gefahrenprävention bzw. dort auch rechtzeitig eine Warnung rauszugeben, wenn sowas passieren kann. Was gerade jetzt für ein Erdrutsch. Okay, das wären jetzt erstmal die Beispiele für den Sentinel-1-Satelliten gewesen. Also wir hatten dort einen Radar. Wir schauen uns jetzt den Sentinel-2 an. Das sind auch wieder zwei Satelliten, die sich ebenfalls in dem sonnensynchronen Orbit befinden. Die Mission soll 7 Jahre dauern. Und das Messinstrument ist ein Multispectral Imager, MSI. Der einen Punkt auf der Erde alle 5 Tage misst. Der Sentinel-2, der Sentinel-2 verfügt über 13 Wellenlängen, also 13 Bänder. Man kann sich das so vorstellen, ein normales Bild besteht eigentlich aus 3 Kanälen, rot, blau und grün. Und hier hat man jetzt 13 verschiedene Kanäle, die man verschieden auswerten kann. Und einzelne Wellenlängen verhalten sich eben ganz anders bei bestimmten Materialien. Das ergibt zum einen, wenn man die dann versucht von Menschen farblich darzustellen, sehr interessante Bilder, um dann eben dort Auswertungen zu treffen. Und zum anderen auch ziemlich interessante Möglichkeiten herauszufinden, wie zum Beispiel, wie gut es der Vegetation geht in einem bestimmten Bereich. Aber das schauen wir uns gleich noch an. Genau. Besteht auch wieder aus, also die Auflösung, die lokale Auflösung ist in dem Fall getrennt nach den einzelnen Bändern, geht bis zu 10 Meter runter. Genau. Also typische Einsatzgebiete wären Landwirtschaftsbeobachtung, Waldentwicklung, durch Gefühlbehalt von Blättern lässt sich bestimmen, Wassergehalt von Blättern und natürlich auch immer noch zum Katastrophenschutz bzw. Katastrophenhilfe. Das erste Beispiel geht es um einen Waldbrand in Kalamos, Griechenland. Und man sieht ja auch wieder die Entwicklung hier im sichtbaren Bereich, also ein ganz normales Foto, wenn man so will. Und das letzte Bild, da sieht man, rot ist dargestellt die Vegetation. Und in dem Fall, wo das Feuer quasi gewütet hat, sieht man keine lebende Vegetation mehr. Und kann damit natürlich dann auch im Nachgang sowas wie Ernteausfälle entsprechend ableiten und überhaupt den Schaden erstmal richtig einschätzen. Okay. Jetzt kommen wir ein bisschen zu den interessanten Bildern. Das ist also Sentinel-2-Daten, die liefern eigentlich fast schon jedes Mal ein kleines Kunstwerk. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgesucht, die man mal so ein bisschen auf sich wirken lassen kann. Also hier hat man in Echtfarbenbild. Das ist also auch wieder ein Foto im sichtbaren Bereich von Lake McKay in Australien. Die grünen Bereiche in der Mitte, das sind Algen, beziehungsweise auf den Inseln kleine Vegetationsgebiete. Das ist ein Falschfarbenbild von den Ötztalalpen und hier entsteht eine kleine optische Täuschung. Also das Grüne ist tatsächlich das Tal und ist nicht das, was nach oben geht. Und das Hellblaue, das ist das Eis, was quasi hier im Nahinfrarotbereich sich im Bild dann wieder so niederschlägt. Das ist auch ein Echtfarbenbild aus der Barentssee. Hier sieht man, wie Plankton, Schwärme nicht, aber Planktonwolken gerade sich in einer Blüte befinden. Sieht eher aus wie ein Aquarell, aber ist eben tatsächlich ein Satellitenbild aufgenommen mit den Sentinel-Satelliten. Als ich die Bilder das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das sind irgendwie komische Kuchendiagramme und da muss man irgendwie 2-3 Mal hingucken, um zu verstehen, was man hier sieht. Das ist Landwirtschaftsgebiete in Saudi-Arabien. Das ist ein Falschfarbenbild. Das, was hier rot eingezeichnet ist, also je röter, desto besser oder desto höher die Vegetation in diesem Bereich. Und diese kreisrunden Formen kommen einfach aus dem Bewässerungssystem, was dort eingesetzt wird. Das ist also ein sehr großer, ja, sehr großes Rohr, was sich dort einfach dreht und dann entsprechend die Felder bewässert. Dann kann man auch sehen, dass es quasi verschiedene Felder verschieden bewirtschaftet werden. Und ich habe noch ein Bild davon, das ist noch ein bisschen extremer. Und das sind natürlich Informationen, die gerade auch für die Bauern, die dort ihre Felder pflegen, interessant sind. Ne? Man kann dort, je nachdem, wie sich das Feld entwickelt und wie sich das auch mit diesen Satellitenbildern niederschlägt, unter Umständen ableiten, ob es dort einen Schädlingsbefall gibt oder ob man mit welcher Ernte man quasi rechnen kann. Das macht es also dann tatsächlich für den, also nutzbar für den, der eigentlich gar nicht jetzt mit Satellitentechnik zu tun hat. Okay, das wären fast die Beispiele gewesen für den Sentinel-2-Satelliten. Wir schauen uns aber dann ganz zum Schluss zur Demo noch ein paar Bilder davon an. Sentinel-3, das ist bis jetzt Sentinel-3A im Orbit. Findet sich auch in einem sonnensynchronen Orbit. Geplante Missionszeit sind 7 Jahre. Treibstoff ist für 12 Jahre da. Und das Wichtigste, also die Instrumente, die dieser Satellit an Bord hat, sind einmal um quasi die Farben von Land und den Ozean zu ermitteln. Das sind 21 Bänder mit einer entsprechenden geringeren Auflösung, als wie wir es vorher gesehen haben. Und sehr wichtig ist auch die Meeres- und Land-, also ein Temperaturmessgerät für Ozeane und den Landbereich. Und hier haben wir eine Wiederholung von einem Tag. Also wir haben jeden Tag einen neuen Datensatz des kompletten Planeten mit diesen Daten. Das ist gerade für die Temperaturentwicklung und auch für Klimaforscher und ist relativ interessant. Mit den anderen Instrumenten kann man eben noch Meeresspiegelbeobachtungen machen. Wie gesagt, die Meeresoberflächentemperatur und auch die Wasserqualität und Eisdicke beurteilen. Da gibt es jetzt noch nicht so viele Bilder. Ich habe von diesem Satelliten, weil er noch nicht so lange in der operativen Phase ist, ich habe mir ein paar rausgesucht. Das ist also ein Temperaturbild von dem Ophelia Hurricane. Das sind etwa die Daten, die man dort erwarten kann. Wir haben hier auch mal eine komplette Karte unserer Erde, wie sich die Temperaturen entwickeln. Und so ein Bild kriegt man quasi jeden Tag. Und hier noch eine Karte von lokalen Unregelmäßigkeiten im Meeresspiegel. Am 13. Oktober ist der Sentinel-5P gestartet. Da hat sich so ein bisschen zwischen reingemogelt, weil eigentlich kommt ja jetzt erstmal der Sentinel-4, aber 5P ist quasi ähnlich wie Sentinel 4 und 5, mit ähnlichen Instrumenten, um die Lücke zwischen Envisat, das war quasi ein Vorgängersatellit, der seit 2012 außer Betrieb ist, und Sentinel 4 und 5 zu schließen. Dieser Satellit misst quasi auch jeden Tag einmal komplett die Erde und hat ein Spektrometer an Bord, um verschiedene Elemente in der Atmosphäre zu detektieren. Und das dient dann letztendlich zur Bewertung der Luftqualität. Und wie gesagt, man kann damit verschiedene Konzentrationen von Gasen ermitteln, zum Beispiel eben Stickstoffoxid, Ozon, Methan. Wolkenbildung, Bewegung und für die Klimaforschung ist auch interessant. Das ist ein simuliertes Bild. Mit solchen Daten wird dann gerechnet. Also hier sieht man eine Konzentration von einem Gas über England. Hier geht es also um Luftverschmutzung. Da gibt es also noch keine realen Bilder, da ist noch in der Commissioning Phase. Das wird noch ein paar Monate dauern, bis wir da die ersten richtigen Messdaten sehen können. Aber schauen wir mal. Sentinel 4 ist in dem Fall auch noch nicht im Orbit. Das ist der einzige der Sentinel-Satelliten, der an einem geostationären Orbit ist. Der schaut also immer auf den gleichen Bereich auf der Erde und nimmt eine Messung also nimmt den gesamten Bereich einmal pro Stunde auf und erzeugt damit Daten. Vom Messgerät her ist er, wie gesagt, ähnlich wie der Sentinel 5P, hat also auch ein Spektrometer an Bord und kann dann im Bereich Europa und Nordafrika die Konzentration von Treibhausgasen bzw. von den anderen Elementen in einem Stundenrhythmus erfassen und dann eben eine relativ lokale, aber trotzdem noch in Verbindung mit den anderen Satelliten globale Bestimmung der Konzentration von diesen Elementen machen. Und Sentinel 5 macht das Gleiche, nur eben wieder in einem sonnensynchronen Orbit, so dass man, wenn man diese zwei Daten zusammenschmeißt, zum Schluss wieder eine lokale Größe hat und eine globale und dann von der einen auf die anderen schließen kann, um dort verschiedene Auflösungen oder verschiedene temporale und lokale Auflösungen zu haben. Hat auch ein Spektrometer an Bord und ist ein kleines bisschen anders konfiguriert, aber vom Prinzip her geht es in die gleiche Richtung. Dann haben wir noch Sentinel 6, was so ein bisschen aussieht wie ein Haus. Der ist in einem Low Earth Orbit, das ist also kein sonnensynchroner Orbit. Hat eine Dienstzeit von 5,5 Jahren, was angepeilt ist. Und hat ja, wieder ein Radar an Bord, das Poseidon 4. Und ein Mikrowellenradiometer. Genau, die anderen Instrumente sind mehr dazu da, um den Orbit zu halten, zu messen. Aber das ist noch ein bisschen hin, bis Sentinel 6 wirklich im Orbit landet. Also da gibt es auch noch keine Daten, logischerweise. Okay. Ich habe euch jetzt einen kleinen Überblick gegeben von den ganzen Satelliten, die an dem Programm beteiligt sind. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie kommen wir an die Daten? Was können wir damit machen? Und ich habe mir zwei Sachen überlegt. Das eine wäre, wir schauen uns mal an, wie sich der Normalized Difference Vegetation Index verhält. Das ist also eine Messgröße, um herauszufinden, wie lebendig die Vegetation in einem bestimmten Bereich ist. Funktioniert relativ einfach. Wir haben ja bei dem Sentinel-2 verschiedene Wellenlängen, die wir einzeln messen können. Und wir schauen uns in dem Fall den infraroten Bereich an und den roten Bereich. Und wenn es der Pflanze gut geht, viel Chlorophyll vorhanden ist, dann wird das rote Licht komplett oder nahezu komplett absorbiert und die infrarote Strahlung zum großen Teil reflektiert. Und wenn es der Pflanze nicht so gut geht, dann wird eben auch relativ viel rotes Licht absorbiert. Und wenn man die zwei Größen miteinander kombiniert, kann man dort diesen Index berechnen und sich das auch mit den Daten anschauen. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, das brauchen wir natürlich Netz, ne? Dazu gibt es ein Tool von einem Drittanbieter, also das kommt nicht direkt von der ESA, das heißt EO Browser und das bietet eine relativ einfache Möglichkeit, um für jemanden, der sich jetzt nicht eine Woche lang mit den Daten und den wissenschaftlichen Hintergründen beschäftigen will, mit diesen Daten zu arbeiten und sich zumindest mal anzuschauen. So, wenn er jetzt noch lernen würde. Sieht also so aus. Hat erstmal eine OpenStreetMap-Karte vor sich, links ein paar Einstellungsmöglichkeiten und ich würde sagen, schauen wir nach Dresden. Und jetzt ist ja so, dass Sentinel 2 alle 5 Tage dort einen neuen Datensatz erzeugt und wir müssten uns jetzt natürlich noch einen auswählen. Deshalb würde ich sagen, September 2. Haben dann hier links eine Liste mit den einzelnen Daten. Wichtig ist immer, dass man darauf achtet bei den Sentinel-2-Daten, dass die Wolken ab, also die Wolkendecke nicht so hoch ist, weil sonst sieht man relativ wenig. Sentinel-2 kann nicht durch die Wolken durchschauen. Sentinel-1 kann das schon, weil er hat ein Radar. Und haben jetzt also das Produkt geladen. Und zoomen wir noch ein bisschen rein hier. Jetzt haben wir also erstmal die True-Color-Ansicht. Das heißt, so ein Foto, was entstehen würde, wenn wir auch mit einem ganz normalen Fotoapparat dort ein Bild machen, wie wir es vielleicht auch von Google Maps und so weiter kennen. Und links schon vorgefertigt ein paar Auswahlmöglichkeiten, um uns zum Beispiel genau diesen Vegetationsindex anzuzeigen. Wenn wir den jetzt auswählen, sieht es erstmal relativ grün aus. Und man kann also erkennen, je grüner, desto lebendiger, desto mehr Chlorophyll die Vegetation in dem Bereich. Das ist an sich erstmal schon cool. Interessant wird es aber, wenn man an der Stelle verschiedene Datensätze miteinander vergleicht. Also wenn wir uns jetzt einfach noch einen zweiten raussuchen, der... Moment, ich muss glaube ich... Kannst du mal hier festpinnen? Schauen wir uns das mal... Januar an. Okay, da ist natürlich die Wolkendecke ein bisschen größer. Das glaube ich noch nicht. Hm. Ich muss vielleicht vorher was raussuchen sollen, ne? Gucken wir mal. Aber wahrscheinlich sind die Daten hier schon entsprechend zurechtgeschnitten. Doch nicht. Okay. Das ist natürlich dann auch eine Limitation von diesem Vegetationsindex, dass die Daten natürlich verfälscht werden in dem Moment, wo man Daten nimmt, die entsprechend mit einer Wolkendecke versehen sind und diese vorher nicht rausfiltert. Aber schauen wir mal, dass wir hier trotzdem noch die zwei Sachen vergleichen können. Das sieht ganz gut aus. Okay, also wir haben jetzt diese zwei Datensätze übereinander gelegt und können sie anschauen. Vermutlich ist ja wirklich einiges jetzt vom Schnee bedeckt, aber man sieht ganz klar den Unterschied und vom Prinzip her würde man jetzt eben so rangehen, um dort genaue Untersuchungen zu machen. Neben dem Vegetationsindex gibt es natürlich noch andere Größen, die sich aus den einzelnen Wellenlängen berechnen lassen. Aber will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Okay, aber noch was ganz anderes. Ich habe ja erzählt, dass die Sentinel-2-Daten eigentlich so ein bisschen immer ein Kunstwerk sind. Habt ihr auf der Titelfolie ja vielleicht schon gesehen. Man kann, indem man sich diese Falschfarbenbilder aus den verschiedenen Wellenlängen generiert, eben schon sehr interessante Bilder erzeugen und man geht eigentlich nochmal auf eine Reise um den Planeten aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wie gesagt, von Google Earth und sowas kennt man das ja und da kann man auch schon viel Zeit drin verlieren, sich dort die Welt anzuschauen. Aber das ist jetzt nochmal was ganz anderes, weil wir uns eben in einem Spektrum bewegen, was wir so eigentlich nicht wahrnehmen. Und wir sind jetzt, hier habe ich jetzt das Richtige ausgewählt, wir sind jetzt bei Grönland. Und können uns dort ein paar Gletscher anschauen. Das liegt gerade relativ lange. Lass mich mal. Das sind also relativ eindrucksvolle Bilder, die man in dieser Oberfläche hier einfach durch ein Umschalten von diesen vordefinierten Farbschemen die dann aber trotzdem unterschiedliche Daten enthalten. Also es ist nicht nur eine andere Anzeige. Es werden einfach verschiedene Daten in diese drei Farbkanäle von dem Bild gepackt, um die dann zu visualisieren. Man kann auch selbst welche anlegen. Das kann man halt also ein bisschen rumspielen. So richtig laden wir es gerade nicht. Okay, dann machen wir das kleines bisschen anders. Lassen das hier mal rödeln und gehen nochmal hier hin. Okay, das war quasi die Demo 2, die ich gerade machen wollte. Die lassen wir im Hintergrund laufen. Und ich habe mir noch eine kleine Zusammenstellung gemacht von den Links. Mit zunehmender Komplexität von oben nach unten. Also jemand, der die Bilder jetzt vielleicht auch, die wir im Vortrag gesehen haben, beziehungsweise das Titelbild interessant fand, sich da mehr von anschauen will und auch verstehen will, was man da eigentlich sieht. Da wären die ersten zwei, drei Links interessant. Der EU-Browser, den wir uns gerade nochmal angeschaut haben, ist auch mit drin und danach wird es dann ja, ein bisschen wissenschaftlicher. Um eigentlich mit den Satellitendaten zu arbeiten, gibt es eine relativ große Toolbox, das ist ein Java-Framework. Das befindet sich alles auf GitHub. Gibt es für jeden Satelliten eine eigene Toolbox, weil die naja, die Software ist speziell auf die Instrumente zugeschnitten. Und da muss man sich aber ein bisschen reinarbeiten. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie in einer halben, dreiviertel Stunde erzählen kann. Deshalb habe ich das an der Stelle auch gelassen. Und um an die Rohdaten zu kommen, kann man sich direkt beim Copernicus-Projekt dem Sci-Hub anmelden und findet dort eine ähnliche Oberfläche, wie wir es ja gerade gesehen haben, wo man sich ausgehend von Datum und Koordinaten die entsprechenden Produkte, so heißt das dort, der einzelnen Satelliten anzeigen lassen kann und die runterladen kann. Das sind allerdings, wenn man mit diesen Daten arbeitet, relativ große Datenmassen. Also so 8 Gigabyte pro Produkt kann man schon mal einrechnen. Das ist dann nur ein Ausschnitt, also eine Messung von einem bestimmten Bereich. Die Sentinel-2-Satelliten, jetzt mal als Beispiel, die generieren pro Tag aktuell so um die 10 Gigabyte an Daten. Das Maximum ist vermutlich um die 12 Gigabyte. Es liegt daran, dass jetzt noch Kurskorrekturen und so weiter vorgenommen werden, wo keine Messung durchgeführt werden kann. Und das sind also ja, so 4 Petabyte im Jahr. Und die Mission geht ein paar Jahre, also da entsteht relativ viele Daten. Ja, und entsprechend muss man sich auch quasi dort ein bisschen reinarbeiten, um dann. Also wenn man die ersten zwei, drei Mal so ein Produkt runtergeladen hat, was man eigentlich nicht wollte, das ja, schaut man dann das nächste Mal besser drauf. Es gibt auch ein paar Konferenzen, die ESA genau für solche Sachen aushält, also wo auch ein Training stattfindet für die einzelnen Toolboxen. Ist ja auch mit verlinkt und es gibt auch einen Online-Kurs, wo man sich das nochmal genauer erklären lassen kann, jetzt auch mit anderen Missionen, Satelliten. Okay, dann schauen wir nochmal kurz was. Okay. Naja, gut. Ich schieb's mal aufs Netz. Das könnt ihr aber zu Hause nochmal oder im Nachgang nochmal probieren. Okay, ja, und an dieser Stelle wäre ich eigentlich auch schon durch. Soll ein kurzer Überblick sein über die Daten und was man damit machen kann und wie es demnächst weitergeht. Die Folien, die gibt es jetzt schon unter diesem Link. Also braucht euch die ganzen Links vorher nicht merken. Könnt euch dort nochmal anschauen und ja. Zeit für Fragen haben, dann Fragen oder Ideen, was man vielleicht damit noch tun kann.
So, danke erstmal, Voss. Erstmal einen herzlichen Applaus. So, wir haben noch genug Zeit für drei, vier Fragen. Ich würde zu euch kommen mit dem Mikrofon. Meldet euch kurz und dann gebe ich das Mikrofon rein.
Mich würde interessieren, was mit den Satelliten passiert, wenn die dann, wenn die Betriebszeit quasi vorbei ist, ob die dann wieder irgendwie auf die Erde gelenkt werden und da gelandet werden oder.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das wurde nämlich bei Envisat, wie gesagt, der Satellit, der Vorgänger eigentlich von der ganzen Geschichte war, und aber relativ groß ist und seit 2012 bei uns im Orbit rumgeistert, ein bisschen verpasst. Wir haben also ein riesiges Weltraummüllproblem. Und gerade bei Envisat ist es so, dass in den nächsten Jahren, also mindestens einmal pro Jahr, dort einen Zustand geben wird, wo um die 200 Meter entfernt von dem Satelliten ein kleineres Objekt vorbeifliegt. Und wenn man sich dort ein bisschen verrechnet hat und es keine 200 Meter sind und es tatsächlich zur Kollision kommt, dann wird das eine ziemliche Kettenreaktion auslösen, weil wenn dieser riesige Satellit, also ich glaube, da wiegt 2 Tonnen so etwa, vielleicht auch ein bisschen mehr, dort zerschellt, entsteht natürlich viel, viel mehr Debris. Normalerweise ist es so, dass die Satelliten tatsächlich nach ihrer aktiven Phase wieder zurück in die Atmosphäre gelenkt werden. Und es ist auch bei den Sentinel-Satelliten so angedacht. Die haben also, ich habe teilweise gesagt, dass die Missionszeit 7 Jahre, also für manche Satelliten dauert, und aber die Treibstoff und für 12 Jahre haben. Und dort drin enthalten ist eben auch der Treibstoff, der notwendig ist, um den Satellit dann wieder in die Atmosphäre zu lenken, wo er dann zum Großteil verglühen wird.
So, haben wir weitere Fragen? Okay, dann stelle ich eine Frage. Du hast vorhin so ein schönes Bild von dem ESA Super Large Teleskop mit so einem schönen Laserstrahl in dem Himmel. Ja. Ich hoffe, es sind keine Aliens runtergekommen, die ihr abgeschossen habt. Aber war das ein koloriertes Bild oder war der Laserstrahl echt so schön gelb?
Also, das... Moment, was? Ich vermute, das ist tatsächlich ein reales Bild mit einer relativ langen Belichtungszeit. Ich kann das aber gerade nicht sagen, recht wirklich. Ich habe von anderen Teleskopen ähnliche Aufnahmen gesehen, wo mir gesagt wurde, dass das ein echtes Bild ist und es passt schon so etwa.
Okay, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, nochmal einen lauten... Achso, stopp, hier wurde nochmal... Bitte ins Mikrofon, weil wir haben auch Videopublikum.
Vom Alma Mater, vom Alma-Institut in, oder vom Teleskop in Chile, glaube ich, wo das steht, sind genau die gleichen Bilder da. Also das ist wirklich ein Originalbild mit dem Laser. Also das ist nicht irgendwie viele Farben.
Das ist cool.